Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Wie soll's nur weitergehen? Das muss man sich derzeit gleich auf mehreren Themenfeldern fragen. Krieg oder Frieden, Klimakatastrophe oder nachhaltige Zukunft, Demokratie oder Diktatur. Oder grundsätzlicher, wie eigentlich ist der Mensch? Kann er das Geschehen zum Guten wenden? Diese Frage beschäftigt auch Hugo von Hofmannsthal in seinem Drama Der Turm. Bei ihm stellte sie sich angesichts der Erschütterung des Ersten Weltkriegs, seinem heutigen Kollegen Serhii Djadan angesichts der russischen Aggression in der Ukraine. Ihm wurde heute der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Wir berichten gleich auch über Hofmannsthals Turm, inszeniert in München, und über einen Streit um die Gestalt der Berliner Bauakademie, für die eigentlich Schinkels berühmter Bau rekonstruiert werden sollte. Aber ist es nachhaltig? Gewinnt man so die Zukunft? Auf der Buchmesse ist heute am letzten Tag der Friedenspreis des deutschen Buchhandels vergeben worden. Er ging an Serhii Djadan, der heute in der Frankfurter Paulskirche seine Dankesrede hielt. Danach will er wieder zurückfahren in seine Heimatstadt Charkiw, in die, wie er sagt, Kontaktzone des Todes. Ludger Fittgau war in Frankfurt.
Wenn er in seiner Wohnung im 18. Stockwerk des Hochhauses in Charkiw am Fenster steht, kann Serhii Djadan genau sehen, von wo aus hinter der nahen Grenze die russische Armee die Raketen auf seine Heimatstadt abschießt. Sicher wünscht er sich persönlich auch sehr, dass dieser Raketenbeschuss aufhöre, so Djadan heute in seiner Friedenspreisrede in der Paulskirche in Frankfurt am Main, die er auf Deutsch hielt. Aber
wenn wir jetzt in Angesicht dieses blutigen, dramatischen und von Russland entfesselten Krieges über Frieden sprechen, wollen einige eine simple Tatsache nicht zur Kenntnis nehmen. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden.
Es gäbe zwar verschiedene Formen eines eingefrorenen Konfliktes, so Serhii Djadan. Es gibt die zeitweilig besetzten Gebiete und es gäbe Zeitbomben, getarnt als politische Kompromisse. Aber einen echten Frieden, einen Frieden, der Sicherheit und Perspektive böte, gäbe es mit einem eingefrorenen Konflikt leider nicht.
Und wenn manche Europäer den Ukrainer ihre Weigerung, sich zu ergeben, fast schon als Ausdruck von Militarismus und Radikalismus anlasten, tun sie etwas Merkwürdiges. Beim Versuch, in ihrer Komfortzone zu bleiben, überschreiten sie umstandlos die Grenze der Ethik. Das ist keine Frage an die Ukrainer. Es ist eine Frage an die Welt, an ihre vorhandene oder nicht vorhandene Bereitschaft und fragwürdiger materieller Vorteile und eines falschen Pazifismus willen und weiteres Mal das totale, enthemmte Böse zu schlucken.
Der ukrainische Schriftsteller und Musiker Serhii Djadan zieht bisher nicht mit einem Gewehr in den Kampf. Er schultert keine Panzerfaust, bedient nicht den Steuerungskomputer eines Raketenabwehrsystems. Doch er organisiert eine Armeeeinheit, die in der Nähe von Charkiw kämpft, einen Kühlwagen zum Abtransport von Leichen. Auch da geht es um Würde, in der, wie er sagt, kalten Nichtzeit des Krieges mit dem verzerrten Panorama von Raum und Zeit. Dann wieder gibt der Dichter, der auch Sänger ist, Konzerte in U-Bahn-Stationen seiner Stadt, in die die Menschen fliehen, wenn wieder die Alarmsignale ertönen. Und das ist gerade ziemlich häufig der Fall. Doch ihr werdet sehen, ruft Djadan der Weltöffentlichkeit zu, Charkiw, die Stadt, in der heute unter Kriegsbedingungen noch die meisten Bücher des Landes gedruckt werden, werde einst wieder die Stadt der Dichter und Universitäten sein. Seine großartige Laudatorin, die Autorin Sascha Mariana Salzmann, ist selbst noch in Russland geboren und verbrachte ihre ersten Lebensjahre dort. Die Literatur Serhii Djadans sei ohne die Vorgeschichte der Perestroika nicht zu begreifen, so Salzmann.
Ganz unzweifelhaft spricht sie für jene Generation von UkrainerInnen, die sich von dem Postdiktaturenschutt, dem Erbe der Sowjetunion, haben mühsam befreien müssen.
Djadans zahlreiche Gedicht- und Erzählbände sowie Romane entfalten für sie eine Wirkung, die sie an Peter Bruegel erinnere. Der Kampf zwischen Karneval und Fasten, die Kinderspiele, die Bauernhochzeit. Es seien hektische Wimmelbilder, so aufregend, dass man unfähig sei, wegzuschauen und den Wegen der Porträtierten nachspüren müsse. Wie sind sie dorthin gelangt? Was ist ihnen auf dem Weg geschehen? und woher komme das Licht in ihren Gesichtern?
Jardin malt Tableaus, auf denen unvergessliche Randgestalten sich in das Bewusstsein der Leserschaft hineinsaufen und hineinraufen, sich einmeißeln in das Narrativ einer sich neu verortenden ukrainischen Gesellschaft.
Einer Gesellschaft, so Serhii Jardin, in der es auch nach Butscha künftig Literatur geben wird. Aber eine Literatur, die für immer anders sein werde als vor Butscha.
Natürlich ist Dichtung nach Butscha und Isum weiterhin möglich. Ja, sie ist sogar notwendig. Aber der Schatten von Butscha und Isum, die Präsenz dieser Orte, wird in dieser Nachkriegsdichtung tiefe Spuren hinterlassen und ihren Gehalt und Klang prägen.
Dies sei schmerzlich und zugleich unabweislich. Dass Massengräber und zerbombte Wohnviertel von nun an der Resonanzraum für die Dichtung sein werden, die künftig in der Ukraine geschaffen wird. Nicht nur vom diesjährigen Friedenspreisträger Serhii Jardin.
Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam heute der ukrainische Schriftsteller Serhii Jardin. Russische Künstlerinnen und Künstler haben kaum eine andere Wahl, als ihr Land zu verlassen, wenn sie gegen den Krieg Russland sind. Die prominente russische Schauspielerin Shulpan Shamatova zum Beispiel, die zusammen mit Kolleginnen und Kollegen gegen den Krieg protestierte und ein sofortiges Ende der Kämpfe gefordert hat. Sie lebt jetzt in Riga, genau wie der Aktions- und Videokünstler Artyom Loskutov aus Novosibirsk. Pablo Diaz hat beide getroffen.
Artyom Loskutov zeichnet eines seiner Bilder. Knüppelmalerei nennt er das. Mit einem Polizeiknüppel, auf dem die Farben der Russischen Föderation aufgetragen sind, schlägt er auf die Leinwand. Es ist seine Antwort auf das Vorgehen der russischen Polizei gegen friedliche Demonstranten.
Der Krieg hat mich neutralisiert. Alles, was ich vorher getan habe, ist jetzt bedeutungslos. Aus der Willkür der Polizei ist der Wahnsinn eines Krieges geworden. Jetzt kommen nicht mehr nur die Knüppel zum Einsatz, sondern das gesamte russische Waffenarsenal. Es besteht sogar die Gefahr, dass atomare Waffen eingesetzt werden. Wie können wir als Künstler adäquat darauf reagieren? Können wir nicht. Es manifestiert sich die bittere Erkenntnis, Kunst kann den Krieg nicht stoppen. Der Krieg geht weiter. Egal wie romantisch wir der Kunst gegenüberstehen, wir sind unwesentlich. Noch nie in der Geschichte hat die Kunst einen Krieg gestoppt.
Artyom Loskutov lebt zurzeit im Exil in Riga. Er hat ein einjähriges Visum bekommen. Arbeiten darf er in Lettland allerdings nicht. Er verkauft seine Bilder über das Internet und hält sich so über Wasser. Loskutov wurde 1986 in Novosibirsk geboren. Im Jahr 2004 organisierte er mit einigen gleichgesinnten Freunden eine sogenannte Monstration, eine Art kreative Performance mit Plakaten mit sinnlosen Forderungen. Damals schlossen sich die Monstranten der offiziellen 1. Mai-Demo der Kommunisten in Novosibirsk an. Für die Behörden eine Erscheinung, die als politisch subversiv verstanden wurde. Daher wurde Artyom Loskutov auch immer wieder verhaftet. Die Botschaft hinter den Monstrationen: Mit Putin wollen wir nichts zu tun haben.
Ich denke, der Krieg Putins hat das Ende meines Landes eingeläutet. Ich war 14 Jahre alt, als Putin 2000 an die Macht kam. Es begann eine düstere Zeit, die Zeit der Tschechisten, der NKWD-Leute. Damals begann die Zerstörung meines Landes. Nun mit dem Krieg gegen die Ukraine ist die einzige Vision Russlands seine Verwesung. Und ich weiß nicht, was ich diesem Sterben noch entgegnen kann.
Klaviermusik bei den Proben für eine Wohltätigkeitsveranstaltung für ukrainische Flüchtlinge. Geleitet werden sie von der Schauspielerin Shulpan Shamatova. Auch sie ist in Riga im Exil. Gleich nach dem Beginn des Krieges unterzeichnete sie einen Appell russischer Künstlerinnen und Künstler. Darin bezeichneten sie den Überfall auf die Ukraine als Schande und forderten ein sofortiges Ende der Kämpfe.
Ich habe keine Sekunde gezögert, das zu tun. Und es war mir klar, welche Folgen diese Entscheidung für mich haben wird, dass ich Russland verlassen muss. Aber ich musste laut und deutlich sagen, dass ich diesen Krieg nicht will. So ist mein Charakter, mein Temperament. Zu schweigen wäre für mich wie Sterben gewesen.
Tschulpan Khamatova war in Russland eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen. In Deutschland wurde sie einem breiten Publikum in der Komödie Goodbye Lenin bekannt. Darin spielte sie Lara, die Freundin des Hauptdarstellers Alexander, gespielt von Daniel Brühl. Anfang März zog Tschulpan Khamatova mit ihren drei Kindern nach Riga. Jetzt lernt sie Lettisch, um auch in Riga als Schauspielerin arbeiten zu können. Ob sie jemals wieder nach Russland zurückkehren kann, das weiß Tschulpan Khamatova nicht.
Es ist ein schwerer Moment in meinem Leben. Ich war beliebt und ich habe die Liebe des Publikums genossen. Nun, da ich mich anders verhalten habe als die meisten Menschen in diesem Land, werde ich brutal bestraft, vom Podest gestoßen und mit Schmutz überhäuft. Ich werde als Verräterin bezeichnet, aber ich empfinde das, was gerade geschieht, als einen Verrat an mir. Ich frage mich, ob ich überhaupt jemals meiner Heimat von Nutzen war, ob dieses Russland mich überhaupt noch braucht.
Russische Künstlerinnen und Künstler im Exil. Die weltpolitischen Erschütterungen des Ersten Weltkriegs und des Untergangs der Monarchien hat Hugo von Hofmannsthal in seinem Drama »Der Turm« verarbeitet. Er sah den Einbruch chaotischer Kräfte in eine vom Geist nicht mehr getragene Ordnung und antwortete mit einem Werk, das die einen für das monumentale Hauptwerk Hofmannsthals hielten, der darin die Grundsätze des Menschseins schlechthin zu klären versuche, und andere für schlicht unspielbar. Dabei ist das Stück eine Nachdichtung, nämlich von Calderón de la Barcas barockem Versepos »Das Leben – ein Traum«. Das Münchner Residenztheater hat nun »Der Turm« wieder auf den Spielplan gesetzt. Die Zeiten sind wohl danach. Sven Ricklefs hat die Inszenierung von Nora Schlocker gesehen.
Die Bergleute fahren nicht mehr in den Berg. Die Bäcker backen nicht mehr. Der Arzt läuft vom Krankenbett, der Student von der Schule und der Soldat von der Fahne. Und dem König sein Zutrauen ist dahin. Dann ist nichts mehr geheuer in der Welt.
Die Welt ist aus den Fugen, das ist von Beginn an klar. Krieg ist. Jedem, der da am Anfang im flirrenden Zwielicht steht, fehlt mindestens ein Arm. Versehrt sind sie alle an Körper und Seele. Doch am versehrtesten ist wohl jener, der hoch über ihnen wie an der Wand klebt, den man erst kaum wahrnimmt und der sich dann unter sicht- und hörbaren Schmerzen aus seiner embryonalen Schutzhaltung quält und die plastikhelle Fruchtblase durchbricht. Angekettet und hochgefährdet zugleich hockt er auf dem Stuhl, der da im Nichts hängt an der turmrunden Wand. Ein beeindruckendes Bild, aber es ist zugleich auch das einzige, das aus dieser Münchner Inszenierung von Hofmannsthals »Der Turm« im Gedächtnis bleiben wird.
Vor 4 Jahren ist alles verschärft worden, von da ab schläft er auch nachts in dem Zwinger da, hat keinen freien Ausgang, die Füße an der Kette, die stickenden Windschuhe am Leib, ob Sommer, ob Winter, sieht die Sonne nicht mehr als im hohen Sommer 2 Stunden am Tag.
Hofmannsthals groß angelegtes Weltdrama »Der Turm« erzählt wie Calderons »Das Leben ein Traum« in einer Art Kreuzung von Ödipus-Mythos und Kaspar-Hauser-Geschichte. Ein fürchterliches Märchen, das die Legitimität von Macht schlechthin in Frage stellt. Da ist der vom eigenen Vater für die Dauer seines bisherigen Lebens in den Kerker geworfene Königssohn. Der Grund? Angst vor bösen Prophezeiungen. Da ist die Befreiung des tumpen Toren, da sind die machtgierigen Einflüsterer, die den Thronfolger auf ihre jeweilige Seite zu ziehen versuchen. Und? Das sind schließlich seine heimtückische Ermordung und der Sieg der Anarchie. Hugo von Hofmannsthals »Der Turm« ist gelinde gesagt harter Tobak, sowohl in seiner apokalyptischen Aufgeblasenheit als auch in seinem Sprachgestus, der noch jedes Komma bedeutungsschwanger aufzuladen scheint. Nicht umsonst wohl wird das Stück immer wieder in einem Atemzug mit Goethes Faust II und den letzten Tagen der Menschheit von Karl Kraus genannt. Alle drei sind sicherlich gefundene Fressen für emsige Germanisten, aber auf der Bühne kaum zu ertragen. Im Fall von Hofmannsthals »Der Turm« kann nun auch die Münchner Inszenierung von Nora Schlocker diesem Eindruck nicht wirklich etwas entgegensetzen. Eher im Gegenteil. In einer Art Flucht nach vorn hat sich Schlocker sichtbar entschieden, das hofmannsthalsche Weltenpathos in eine schrille Ästhetik zu übersetzen, die immer wieder zwischen einer Art Kasper-Theater und Grusikel changiert. Während sich hier der Königsmantel zur Tüllwolke bauscht, sitzt dort die Barockperücke nur schief auf dem Haaransatz und im Halbrund des Turmes wachsen andere Gestalten im Schattenschlag zu bedrohlichen Riesen heran. Und wenn gar nichts mehr zu helfen scheint, rettet man sich in grellen Sound. Dass das Ensemble dabei zugleich oftmals nur in einer Art Frontaltheater Text abliefert und sich dabei gestisch durch Hoffmannsthals Weltenbrand fuchtelt, tut ein Übriges, um einem noch den Rest an Interesse an den Geschehnissen dort auf der Bühne auszutreiben. Und so bleibt wohl Arthur Schnitzlers böse Erkenntnis auch weiterhin gültig, der über den Turm in sein Tagebuch schrieb, eine Überflüssigkeit auf sehr hohem Niveau.
Hoffmannsthals, der Turm am Münchner Residenztheater. Ein Turm steht auch neben dem rekonstruierten Schloss in Berlin. Er ist eine ebenso rekonstruierte Ecke von Karl Friedrich Schinkels Bauakademie. Denn wie das Schloss wieder aufgebaut wurde, so soll auch die Bauakademie bald wieder stehen. Das sieht der Bebauungsplan der Stadt Berlin vor und dafür hat der Bundestag bereits mehr als 60 Millionen Euro bewilligt. Allein nun hat die Bundesstiftung Bauakademie, die in den Bau einziehen soll, selbst nochmal nachgedacht, was für ein Haus eigentlich für diesen Zweck das Richtige wäre. Klimapositiv soll es sein, sagt ein zum Nachdenken eingeladenes Expertengremium, flexibel nutzbar und recyclingfähig. Lamia Messari-Becker ist Professorin für Gebäudetechnologie an der Universität Siegen. Sie hat die Bundesregierung in Umweltfragen beraten und sie war Mitglied des Expertengremiums der Bundesstiftung Bauakademie. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob denn Rekonstruktion und Klimaschutz miteinander vereinbar sind.
Ich werde natürlich nicht aus internen Sitzungen berichten und kann auch nicht für das gesamte Gremium sprechen, geschweige denn für die Projektbeteiligte, mit der Bitte um Verständnis. Natürlich leben wir in bewegten Zeiten. Es geht um Klima, um Energie, um Rohstoffe und deshalb ist es völlig klar, dass beim Bauen bei jedem Gebäude entlang den Herausforderungen geplant werden muss, aber eben lösungsorientiert. Es geht schon darum, dass wir Fläche sparsam nutzen, sehr effizient, sehr nutzungsflexibel. Es geht um Rohstoffeffizienz, um Kreislaufwirtschaft, um Energie, um Klimaschutz. Aber es geht natürlich auch um eine soziale Aufgabe. Es geht um das bauliche und infrastrukturelle und soziologische Gefüge dieses Gebäudes. Und ich glaube, dass es auch verbindbar wäre.
Das Problem liegt ja vielleicht so ein bisschen wie beim Humboldt-Forum, also beim rekonstruierten Stadtschloss. Erstmal gab es gar keine Nutzung, man wollte eigentlich die alte Architektur zurück. Jetzt will man die Bauakademie zurück und überlegt sich, ob die Nutzung, die man dafür jetzt gefunden hat, überhaupt da reinpasst. Passt die Nutzung für eine Bundesstiftung Bauakademie in Schinkels alte Akademie?
Ich würde durchaus sagen, ja, es geht weniger um die Nutzung. Es geht eigentlich darum, dass auch heute jede Nutzung bestimmte Leitplanken erfüllen muss. Und wir müssen natürlich auch dabei lösungsorientiert arbeiten. Also ich glaube persönlich schon, dass man auch Rekonstruktion mit Klimaschutz, mit Energieeffizienz, mit Rohstoffeffizienz verbinden kann. Das ist nicht das Problem der Nutzung, was ich zumindest hier sehe.
Jedenfalls würde das die Berliner Senatsbaudirektorin freuen. Die hat ja gerade schon einen Bebauungsplan aufgestellt, der die Rekonstruktion vorsieht. Die Expertenrunde soll jetzt sogar diskutiert haben, ob man am besten vielleicht gar nicht baut. Was für Anforderungen sind denn an einen Neubau zu stellen, der ja, wenn er die Bundesstiftung Bauakademie beherbergt, als ein zentraler Ort des Nachdenkens über Architektur auch vorbildlich sein sollte?
Auch da nicht aus den Sitzungen, aber wir haben natürlich diese gesellschaftliche Debatte, die ist ja da, dass man sagt, wir verbieten das Bauen, wir bauen nicht. Denen sage ich natürlich, dass ich dann auch keine Windräder mehr bauen darf, weil ich auch dafür Fundamente brauche, die fast 2000 Tonnen Stahlbeton kosten, also auch CO2-technisch. Nein, es geht darum, dass wir lösungsorientiert bleiben. Und ich glaube, dass auch für dieses Projekt Lösungen zu entwickeln sind, wenn wir beispielsweise an Ökobilanz, wenn wir an die Einbettung des Gebäudes in sein Quartier denken, wenn wir an Kreislaufwirtschaft denken. Wenn Sie das aber mit der Bauakademie verbinden, würde ich mir natürlich auch als Bürgerin wünschen, dass die Bauakademie und auch andere Institutionen auch als Katalysatoren agieren. Sprich, wir haben einige innovative Ideen im Bau, aber das muss natürlich in die Breite kommen. Und da geht es weniger nur um Innovation, sondern eigentlich um Diffusion von innovativen Ideen.
Kann man das erreichen mit einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert oder müsste man jetzt auch symbolisch mit nachhaltigen Materialien, vielleicht mit nachwachsenden Rohstoffen arbeiten und mit einer Klimabilanz, die mehr als sauber ist?
Ich glaube, dass dieses Gebäude einen Beitrag leisten wird für die Transformation. Dieses Gebäude wird nicht die Welt retten, aber dieses Gebäude wird einen Beitrag leisten hinsichtlich Energieeffizienz, Flächeneffizienz, Rohstoffeffizienz. Und natürlich lässt sich auch jede Fassade mit unterschiedlichen Materialien bauen. Natürlich wollen wir nachhaltige Materialien einbauen. Nur, wir können nicht immer einen Fokus auf Fassade oder auf Fenster oder Fundamente legen und das ganze Große aus dem Blick verlieren. Ich frage umgekehrt. Kann ich nicht auch bestimmte Bauteile verkraften, wenn ich gleichzeitig dafür sorge, dass dieses Gebäude mehr Energie produziert, als es selbst verbraucht? Kann ich nicht bestimmte Dinge verkraften, wenn ich dafür sorge, dass dieses Gebäude sich der Stadtgesellschaft hin öffnet und ich dadurch auch mehr Nutzung bekomme und dadurch woanders auch Fläche und Bauprojekte spare? Kann ich nicht Bauteile auch verkraften, wenn ich gleichzeitig dafür sorge, dass es alles reversibel wird, also kreislauffähig und insgesamt eine gute Lösung wird? Letztendlich geht es immer auch um eine Abwägung und dieses Gebäude muss eben einen signifikanten Beitrag für die Haltbarkeit unseres Tuns so bauen, dass es wirklich auch haltbar und langfristig nachhaltig ist.
Wozu ist die Backsteinfassade dann noch gut?
Das müssen Sie die Beteiligten fragen. Ich glaube, dass dieses Gebäude durchaus auch im Sinne von Schinkel errichtet werden kann. Ich lege mich dabei nicht unbedingt fest auf Materialien.
Lamia Messari-Becker über die Diskussion um die Berliner Bauakademie zwischen Rekonstruktion und Klimaschutz. Im Kunsthaus Bregenz sind derzeit Werke von Anna Bochigurjan zu sehen. 2015 gewann die bei der Biennale in Venedig einen goldenen Löwen für ihren Beitrag im armenischen Pavillon. Zwei Gräber sollten an den Völkermord an den Armeniern erinnern. Bochigurjan wurde 1946 als Kind armenischer Immigranten in Kairo geboren. Die Schau der 76-Jährigen im Kunsthaus Bregenz heißt Zeit der Veränderung. Christian Gampert hat sie gesehen.
Die erste Installation wirkt wie eine von oben herabhängende Fahne, ein Banner. Es handelt sich bei näherem Hinsehen um mehrere Tücher, die ineinander drapiert, bedruckt und bemalt sind. Man sieht da vor allem demonstrierende Menschen. Daneben sind englische Gedichtzeilen, die Abendstimmungen beschwören und abtretende Herrscher. Anna Bochigurjan, die das schreibt, hat offenbar einen eher schwärmerischen Begriff von Freiheit. Neben den Fahnen hängen ausgeschnittene, karikierte Gesichter. Man erkennt Karl Popper, Rosa Luxemburg und Platon. Führt uns Anna Bochigurjan hier ihre Privatmythologie vor? Irgendwie auf sehr unterschiedliche Weise haben sich diese Gestalten in Bochigurjans Perspektive um die Emanzipation der Menschheit verdient gemacht. Aber sie scheinen dabei versteinert zu sein, denn stilistisch erinnern diese Porträts an die maskenhaften Figuren des James Ensor. Gleich viel, Anna Bochigurjan ist sehr mit der Geschichte von Oppositionsbewegungen beschäftigt, sagt der Bregenzer Direktor Thomas Trummer.
Sie lebt in der Kunst, ihr Thema ist aber die Politik, die großen historischen Umwälzungen. Deshalb glaube ich auch, dass es aktueller nicht sein könnte. Die Fragen von Ungleichheit, die Fragen von sozialer Not, die werden immer wichtiger, immer präsenter.
Anna Bochigurjan hat die meisten Exponate der Bregenzer Schau in den letzten Monaten vor Ort gefertigt und sich dabei auf die österreichische Geschichte eingelassen. Zum Teil sind das Serien von Zeichnungen, zum Teil Figurenensembles, die auf ein spiegelndes Schachbrett montiert sind. Neben der hingerichteten französischen Königin Marie Antoinette und deren Mutter, der Kaiserin Maria Theresia, sieht man den ermordeten Thronfolger Franz Ferdinand, Sigmund Freud, Egon Schiele, Theodor Herzl und Ludwig Wittgenstein. Ob oder wie diese Theaterfigurinen zueinander in Beziehung stehen, ist nicht ersichtlich. Es sieht aber nett aus. Geschichte als Ausschneide- und Verschiebespiel, als Stoffsammlung und Dekoration. Eine Hauptrolle in diesem Figurenensemble spielt der österreichische SS-Arzt Aribert Heim, dem Bochiguyan auch weite Teile der Pressekonferenz widmet. Heim war im KZ Mauthausen tätig, wo er Gefangenen Gift injizierte und sadistische Operationen ohne Betäubung ausführte. Die Ägypterin Bochiguyan hat einen Bezug zu Heim, weil der nach dem Krieg, nach einer Zeit als biederer Arzt und Gynäkologe, in Kairo untertauchte und von den Einkünften aus einem Berliner Mietshaus lebte. Bochiguyans Empörung über den 1992 gestorbenen Heim ist verständlich, allein die Figurine auf dem Schachbrett vor einem Patienten mit aufgeschnittenem Unterleib ist ebenso plakativ wie die anderen Gestalten. Auch Bochiguyans Zeichnungen zu Serien über die französische und die russische Revolution und über den aufkommenden Faschismus geordnet, wirken wie schnell hingeworfene Momentaufnahmen, die zwischen naiver Kunst und ausgebuffter Karikatur schwanken und sich im besten Fall zu ironischen Geschichtscomics oder Graphic Novels fügen. Bei Bochiguyan führt ein direkter Weg von Zar Peter dem Großen zu Wladimir Putin, die auf einem Bild gemeinsam im Baltischen Meer baden und von einem sehr alten 500-Rubelschein umspült werden.
Ein Geldschein, den ihr Vater selbst auf der Flucht aus Russland nach Ägypten mitgenommen hat. Und der wird dann zum Teil eines Kunstwerks, aber natürlich auch zu einem Kunstwerk, das unsere Gegenwart bebildert.
Die lakonischste Arbeit steht im letzten Saal. Über einer runden Spiegelfläche schwebt das Modell einer Guillotine. Eine Diskokugel wirft buntes Licht. Aus den Lautsprechern kommen Musik und agitatorische Texte. Die Politik aber ist keine Disco mit Fallbeil und Bochiguyans Texte und Zeichnungen sind leider nur sehr allgemeine Klagegesänge über die misslingende Weltgeschichte. Eine überzeugende Erzählung bilden sie nicht.
Anna Bochiguyan im Kunsthaus in Bregenz. Die Kulturmeldung hat Michael Köhler.
Vor wenigen Tagen erst hat es Van Gogh abbekommen. Seine Sonnenblumen, also das Gemälde natürlich von 1888 in der Londoner National Gallery, wurde von zwei Klimaaktivisten mit Tomatensuppe überschüttet. Die beiden Täter knieten sich vor das Gemälde, klebten sich anschließend an der Wand fest. Sie zählen zur Just Stop Oil Bewegung. Das Gemälde war durch eine Glasscheibe gesichert, wurde nicht beschädigt. Heute nun ein ähnlicher Vorgang, wieder auf ein Naturmotiv eines großen Malers der klassischen Moderne, nämlich das Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet, Getreideschober von 1890. Es handelt sich um die Visitenkarte der Impressionismus-Sammlung, wert über 110 Millionen Euro. Mitglieder der Klimaschutzprotestgruppe Letzte Generation haben im Potsdamer Museum Barberini das Ölgemälde mit einer zähen Masse, selber sagen sie mit flüssigem Kartoffelbrei, großflächig überschüttet und das klang so.
Hallo.
Die Aktivisten trugen Warnwesten, knieten sich anschließend vor das Gemälde. Auf Twitter fragen sie, was ist mehr wert, Kunst oder Leben? Auf Anfrage unserer Redaktion teilt die Museumsdirektorin Ortrud Westheider mit, es sei zu früh, etwas über den Anschlag zu sagen. Sie schrieb uns kurz vor der Sendung, unsere Restauratorin öffnet gleich den Rahmen und untersucht das Bild. Das Bild war zum Glück verglast. Später senden wir noch eine Pressemitteilung. Wir bei Kultur heute berichten natürlich weiter. Mutig erhoben sich die Ungarn 1956 gegen die stalinistische Diktatur. Doch Moskau schlägt erbarmungslos zurück, der Westen schaut nur zu. Das sagte der über 90-jährige Publizist und Historiker Paul Lendwey. Über 200.000 Menschen protestierten am 23. Oktober vor dem ungarischen Parlament in Budapest. Die Besatzungsmacht griff an, es gab viele Tote, viele flohen in den Westen. Der Schriftsteller, Historiker, Publizist Jörgi Dalosch hat darüber ein Buch geschrieben. Er war 1956 als Knabe von 13 Jahren dabei. Seit 1989 ist der 23. Oktober ungarischer Nationalfeiertag. Ich habe ihn gefragt, also ein doppelter Feiertag?
23. Oktober 1956, ein Dienstag, das war der Ausbruch eines Aufstands, den die Ungarn so nicht gewollt haben und trotzdem machten sie. 23. Oktober 1989 war doch der Tag der Ausrufung der Republik Ungarn, die sich damals noch als Erbe des Volksaufstandes 1956 fühlte.
sagt der Schriftsteller Jörgit Dolosch. Als Folge des Anschlags während einer Lesung des Schriftstellers Salman Rushdie hat der britische Autor, 75-jährig, das Augenlicht auf einem Auge verloren, wie wir heute erfahren. Zu den Folgen der Verletzung zählt auch der Verlust der Funktion einer Hand des 75-jährigen Autors. Er ist Autor der satanischen Verse.
Michael Köhler mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine, die dritte Amtszeit Xi Jinpings in China und die Nachfolge von Liz Truss in Großbritannien. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Fürs Zuhören bei Kultur heute dankt Jörg Biesler.